Das verständliche Universum, Kapitel 7. Wärme, Energie und Entropie. Beim Thema Wärme oder Temperatur denken die meisten von uns zuerst an das eigene Wohlbefinden oder das Wetter. Ganz entscheidend jedoch sind diese beiden Größen, wenn wir später das Werden und Vergehen von Sternen, aber auch das ganz frühe Universum betrachten. Deshalb müssen wir den physikalischen Ursachen für Temperatur und Wärme auf den Grund gehen. Um es für den Anfang kurz zu machen, beide lassen sich auf Bewegung zurückführen, und zwar auf ungerichtete, also ungeordnete Bewegung von Materieteilchen. Damit wir uns dies auch veranschaulichen können, benötigen wir nun zum ersten Mal den Begriff eines Atoms. Das Wort Atom stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie das Unteilbare. Die Idee, dass Materie auf der untersten Stufe aus nicht weiter zerlegbaren oder wie wir heute sagen, elementaren Bausteinen besteht, wurde von Demokrit etwa 450 vor Christus geprägt. Sie bildet auch heute noch eine wesentliche Leitlinie in der Physik. Doch damit verbunden sind gleich allerlei philosophische Probleme. Stellt man sich Atome als kleine ausgedehnte Körper vor, so steht man vor dem Paradoxon ihrer Unteilbarkeit. Gedanklich kann man jede noch so kleine Kugel sehr wohl noch weiter unterteilen. Man kann ihre obere von der unteren Hälfte unterscheiden, kann sie drehen und wenden oder sie wie die Erde mit Längen oder Breitenkreisen versehen. Ja, man könnte sogar etwas darauf schreiben und sie damit markieren. Wenn ich dies mit jedem alltäglichen Körper tun kann, warum dann nicht auch mit einem Atom, einem unteilbaren? Wenn das Atom diese Eigenschaft hat, wie verträgt sich dann Unteilbarkeit mit der Ausgedehntheit von Materie? Eine Alternative mit punktförmigen Atomen ist aber auch nicht besser. Als mathematische Punkte lassen sie sich zwar nicht weiter teilen, aber wie können solche Objekte einen Körper mit einem Rauminhalt erschaffen? Ein zweites Paradoxon ergibt sich aus dem, was sich zwischen den Atomen befinden sollte, nämlich rein gar nichts. Atome müssen sich durch einen absolut leeren Raum bewegen. Denn ein Atom kann sich nur dorthin bewegen, wo nicht schon etwas anderes ist. Aristoteles hatte um 350 vor Christus jedoch mit solch einem leeren Raum ein fundamentales Problem. Wenn er wirklich völlig leer wäre, so müsste er auch absolut gleichförmig sein. In ihm darf es dann beispielsweise auch kein Oben und Unten oder irgendwelche anderen Richtungen geben. In dieser eintönigen Gleichförmigkeit lässt sich aber keine Ursache für irgendeine Bewegung finden. Folglich müssten alle Atome in ewiger Ruhe verharren. Da dies aber offenkundig nicht der Fall ist, kann es nach Aristoteles auch keinen absolut leeren Raum geben. In unserer heutigen Vorstellung ist der Raum von Kraftfeldern erfüllt und somit nicht völlig leer. Wir werden sehen, dass das Vakuum tatsächlich noch viel reichhaltiger ist, wenn wir nur genau genug hinschauen. Doch zunächst einmal setzte sich Aristoteles mit seiner Kritik durch, und die Atome und der leere Raum waren für mehr als 2000 Jahre vom Tisch. Obwohl wir heute wissen, dass Atome aus Elektronen und Atomkernen bestehen, gelten die obigen Überlegungen noch genauso für unsere heutigen elementaren Peilchen. Man kämpft immer mit denselben Schwierigkeiten, wenn man sich bemüht, ein anschauliches Bild von der Materie im Kleinen zu entwickeln. Für den Rest dieses Kapitels jedoch dürfen wir uns Atome vereinfacht als kleine feste Kugeln denken. Wir kehren nun zu unserer Ausgangsfrage nach der Temperatur zurück. Betrachten wir einmal die uns umgebende Luft mit einem mikroskopisch feinen Blick. Ihre wesentlichen Bestandteile sind die Gase Sauerstoff und Stickstoff. Sie liegen zwar nicht als einzelne Atome vor, sondern als Verbindungen zwischen jeweils zwei Atomen, aber auch diese Gasmoleküle verhalten sich in guter Näherung wie ein sogenanntes ideales Gas. Sie fliegen wie kleine Billardkugeln durch den Raum und stoßen unablässig miteinander zusammen. Die Gasteilchen treffen auf die Atome unserer Haut, die Atome der Wände und Fenster und prallen von ihnen wieder ab. Diese ständigen Stöße sind die Ursache für den Luftdruck, den wir normalerweise gar nicht wahrnehmen. Er wird mit zunehmender Höhe immer geringer, weil die Last der darüberliegenden Luftschichten ebenfalls immer kleiner wird. Damit bildet der Luftdruck sozusagen die Gegenkraft zum Gewicht der jeweils darüber befindlichen Atmosphäre. Wir werden später sehen, dass ähnliche Verhältnisse die Stabilität von Sternen bestimmen. Hier am Grunde unseres Luftozeans wiegt jeder Kubikmeter Luft ungefähr 1,3 Kilogramm und enthält etwa 3 mal 10 hoch 25 Gasmoleküle. Dies sind nicht nur außerordentlich viele, sondern sie bewegen sich mit durchschnittlich 1750 Kilometer pro Stunde auch ziemlich schnell. Dabei ist die Luft so dicht, dass ein Molekül pro Sekunde etwa 7 Milliarden Mal auf ein anderes trifft. Dies ist genauso häufig, als ob wir in einer Sekunde allen Menschen die Hand geben würden. Stecken wir diesen Kubikmeter Luft in einen geschlossenen Kasten und kühlen ihn ab, so werden die Gasmoleküle allmählich langsamer und der Luftdruck sinkt. Je stärker wir kühlen, desto mehr erlahmen die Bewegungen. Man findet ein einfaches Gesetz für den Zusammenhang zwischen Volumen, Druck und Temperatur. Es sagt voraus, dass bei einer Temperatur von minus 273 Grad Celsius gar keine Bewegung mehr stattfindet. Alle Moleküle sollten stillstehen, wenn wir den absoluten Temperaturnullpunkt erreicht haben. Natürlich würde unsere Luft schon vorher nicht nur flüssig werden, sondern sogar gefrieren, aber auch in Flüssigkeiten oder Festkörpern bewegen sich die Atome. Hier gibt es jedoch keine freien Flugbahnen mehr, wie in einem Gas, sondern nur Zitterbewegungen oder Schwingungen um einen festen Platz. Aber noch immer gilt dasselbe. Die Bewegungen sind umso stärker, je höher die Temperatur ist. Da man aber niemals alle Atome oder Moleküle in vollkommener Ruhe vorfinden wird, kann man sich dem absoluten Nullpunkt nur annähern und ihn niemals erreichen. Mit Hilfe von hintereinander geschalteten Kühlverfahren kommt man heute bis auf Millionstel Grade an ihn heran. In der Quantentheorie jedoch muss auch dieses Bild wieder korrigiert werden. Hier ist ein Zustand mit absoluter Ruhe strikt verboten, sodass die Atome selbst am absoluten Nullpunkt kleinste Bewegungen ausführen müssen. Wie heftig, aber regellos die Bewegung von Atomen bei Wärmezufuhr wird, zeigt uns ein weiteres Beispiel. Wir bringen auf einem Elektroherd einen Topf mit einem Liter Eiswasser zum Kochen. Wir beginnen also bei 0 Grad Celsius und stoppen genau bei 100 Grad. Das anfänglich ruhige Wasser brodelt zwar am Schluss, befindet sich aber noch immer in unserem Topf. Nehmen wir stattdessen dieselbe Menge an Energie und stecken sie in die geordnete Bewegung einer Kugel derselben Masse, so erhalten wir ein komplett anderes Bild. Unsere 1 Kilo Kugel fliegt nun wie eine Kanonenkugel mit knapp dreifacher Schallgeschwindigkeit davon. Bei unseren letzten Überlegungen haben wir allerdings etwas vorausgesetzt, was erst in mühsamer Kleinarbeit herausgefunden wurde. Energie kommt in verschiedenen Formen vor, die ineinander umgewandelt werden können. Erkannt hat dies zum ersten Mal Julius Robert von Meyer im Jahr 1842. Wir haben im obigen Beispiel elektrische Energie, Bewegungs- und Wärmeenergie betrachtet. Daneben gibt es unter anderem noch die Rotationsenergie und die Lageenergie, die zum Beispiel ansteigt, wenn man etwas hochhebt. Lässt man nun den Gegenstand fallen, so verwandelt sich die Lageenergie wieder in Bewegungsenergie. Bei allen diesen Umformungen geht tatsächlich aber niemals Energie verloren. Und bis heute ist kein einziger Prozess bekannt, in dem der Satz von der Erhaltung der Energie verletzt ist. Dasselbe gilt jedoch nicht nur für den Energieerhaltungssatz, sondern auch für den Impuls- und für den Drehimpulserhaltungssatz. Der Energieerhaltungssatz wird auch als der erste Hauptsatz der Wärmelehre oder Thermodynamik bezeichnet. Kurz gesagt, Energie kann weder aus dem Nichts entstehen noch irgendwohin verschwinden. Wie wir gesehen haben, besteht jedoch ein grundlegender Unterschied zwischen der Regelmäßigkeit der Bewegung einer Kugel und der Regellosigkeit des kochenden Wassers. Dies weist uns auf ein Problem hin, mit dem wir es aus technischer Sicht leider immer bei Energieumwandlungen zu tun bekommen. Es ist viel leichter, eine geordnete Bewegung in eine ungeordnete zu verwandeln, als umgekehrt. Doch warum ist dies so? Dies liegt daran, dass unregelmäßige Bewegungen einfach viel häufiger vorkommen als regelmäßige. Und deshalb sind sie viel wahrscheinlicher als geordnete Bewegungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle Teilchen in einem bestimmten Gasvolumen zufällig mit derselben Geschwindigkeit in eine bestimmte Richtung bewegen, ist zwar nicht null, aber wegen der riesigen Anzahl von Teilchen so gering, dass dieser Fall praktisch ausgeschlossen ist. Genauso erginge es uns, wenn wir beispielsweise eine Energiemenge rein zufällig auf die Atome einer Kanonenkugel verteilen. Wir hätten keine Chance, dass sie sich jemals messbar bewegt. Genau wie das Wasser im Topf hätten wir die Kanonenkugel lediglich erhitzt. Wärme ist daher die am schlechtesten nutzbare Form von Energie. Sie entsteht bei jeder Energieumwandlung quasi als Energieabfall. Wir sprechen bei Kraftwerken oder von Motoren ja auch von Abwärme, die verloren geht. Ebenso werden Überlandleitungen, Transformatoren oder auch Glühlampen durch den elektrischen Strom erwärmt, ohne dass uns dies etwas nützt. Zusammengefasst werden diese Beobachtungen im zweiten Hauptsatz der Wärmelehre, der auf verschiedene Arten formuliert werden kann. Zwei der gängigsten sind die folgenden. Wärme kann nicht vollständig in Bewegungsenergie umgewandelt werden. Oder Wärme fließt niemals von selbst von einem kalten zu einem heißen Körper. Die zweite Fassung kommt Ihnen vielleicht vor wie eine Binsenweisheit, denn schließlich kühlt sich eine heiße Tasse Tee immer ab, wenn man sie stehen lässt. Sie erwärmt dabei zwar den Tisch und die Luft, aber niemals wird das Umgekehrte passieren. Eine Tasse Tee, die von selbst der Luft die Wärme entzieht und sich dabei aufheizt, gibt es in unserer physikalischen Welt nicht, sondern nur in einem rückwärts laufenden Film. Tatsächlich wäre dies aber weder durch die klassische Mechanik noch durch den Energieerhaltungssatz verboten. Berücksichtigt man jedoch die Anzahl der beteiligten Teilchen und zieht in Betracht, dass dies alles zufällig geschehen müsste, so erhält man allerdings eine aberwitzig geringe Wahrscheinlichkeit für einen solchen Vorgang. Es müssten sich schon etwa 10 hoch 25 Atome zufällig geordnet bewegen, um eine Tasse Tee quasi wie von selbst zu erwärmen. Nur deshalb kann man getrost von einem Verbot dieser rückwärts laufenden Prozesse sprechen. Die physikalische Größe, die dies auch quantitativ ausdrückt, wird als Entropie bezeichnet. Bei allen Prozessen im Universum wird sie ständig größer und niemals kleiner. Obwohl die Entropie ursprünglich nur für die Optimierung von Wärmekraftmaschinen eingesetzt wurde, so steht sie heute doch auf einem breiten informationstheoretischen Fundament. Sie beschreibt ganz allgemein, wie wahrscheinlich ein bestimmter Ablauf geschieht. Und wahrscheinlichere Vorgänge passieren nun einmal häufiger als unwahrscheinliche. Genau diese Argumentation wird oft dazu verwendet, um den gerichteten Ablauf der Zeit zu erklären. Denn tatsächlich steht die Physik hier in einem Dilemma. Die Grundgleichungen aller physikalischen Prozesse zeichnen nämlich überhaupt keine Richtung für die Zeit aus. Sie sind, wie man auch sagt, symmetrisch in der Zeit. Betrachten wir dazu noch einmal zwei Luftmoleküle, die gerade zusammengestoßen sind. Wenn wir diesen mikroskopisch kleinen Filmausschnitt in der Zeit rückwärts laufen lassen, so würden wir dies nicht bemerken. Das liegt daran, dass an diesem Geschehen nur sehr wenige Teilchen beteiligt sind. Ein Stoß zweier Teilchen sieht vorwärts wie rückwärts ebenso glaubhaft aus. Der krasse Gegensatz dazu ist das Beispiel mit der heißen Tasse. Hier sind so viele Atome beteiligt, dass am Schluss immer der wahrscheinlichste Zustand gewinnen wird. Aber dies ist gerade derjenige mit den ungeordnetsten Bewegungen. Deshalb wird sich Wärme immer verteilen, also im Raum ausbreiten. Anders gesagt, Wärme fließt von einem heißen zu einem kalten Körper und nicht umgekehrt. Eine Umkehrung der Filmrichtung ergibt einen Vorgang, der so nie stattfinden würde. Demnach wird die Richtung der Zeit durch kein fundamentales Gesetz, sondern durch Wahrscheinlichkeiten diktiert. Im Laufe dieses Buches werden wir aber noch eine weitere Begründung für den Zeitablauf kennenlernen. Lassen Sie mich bitte am Schluss dieses Kapitels ein weit verbreitetes Missverständnis klarstellen. Oft wird die Entropie sehr nachlässig als ein Maß für Unordnung bezeichnet. Demnach nähme gemäß dem zweiten Hauptsatz der Wärmelehre die Unordnung im Universum ständig zu. Bei dieser oberflächlichen Argumentation kann man sich jedoch nur wundern, wie Sterne, Planeten und Leben überhaupt entstehen konnten. Doch die Entropie steht diesen Prozessen nicht im Weg, denn sie wird durch den Begriff der Unordnung im Sinne von Gleichverteilung leider nicht ausreichend beschrieben. Für die zusammenstoßenden Teilchen eines idealen Gases mag dies noch korrekt sein. Hier wirken keine Kräfte zwischen den Teilchen und der wahrscheinlichste Zustand ist tatsächlich ein gleichmäßig durchmischtes, also ungeordnetes Gas. Aber wenn wir Körper betrachten, zwischen denen eine anziehende Gravitationskraft wirkt, so stimmt dieses Bild nicht mehr. Jetzt können Zustände mit höherer Entropie auch klumpiger sein als mit niedriger Entropie. Ein Planet ist demnach ein Körper mit einer höheren Entropie als seine ursprünglichen Bestandteile und keineswegs ein Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Auch die Entstehung des Lebens steht voll im Einklang mit diesem zweiten Hauptsatz, denn dieser gilt nur für abgeschlossene Systeme. Wie wir aber schon gesehen haben, ist die Erde keinesfalls ein geschlossenes System. Sie bezieht vielmehr gewaltige Energiemengen von der heißen Sonne und strahlt diese wieder in den kalten Weltraum zurück. Die heißen Photonen des Sonnenlichts besitzen dabei eine niedrigere Gesamtentropie als die wesentlich kühleren und zahlreicheren Infrarotphotonen, die die Erde wieder verlassen. Die Erde ist also wärmetechnisch ein offenes System. Und das Entropiegefälle zwischen der ankommenden und abgegebenen Strahlung ist der eigentliche Motor der Lebensprozesse. Diese Entropiedifferenz ermöglicht es dem Leben, sich nicht nur zu entwickeln, sondern auch über das Universum nachzudenken. Wir werden ständig von der Sonne mit einem Energiestrom aus niedriger Entropie versorgt und geben einen gleich großen Energiestrom, aber mit höherer Entropie wieder ab. Somit muss die Entropie auf der Erdoberfläche nicht zwangsläufig mit der Zeit anwachsen. Global gesehen hingegen nimmt die Entropie im gesamten Universum unablässig zu.